herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin, Herr Martinsen.
So, da sind wir wieder.
Kein Bock, kein Bock. Mein Kopf tut weh. Das Wetter schwingt um oder so.
Ja, genau.
Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach.
Ist auch so.
Es war ein schöner Tag voller Schnee und blauem Himmel, aber würde mehr Spaß machen ohne Druck im Kopf.
Ja, und dann kamen Wolken, hier jedenfalls, und dann regnete es und dann wurde es dunkel und es regnete noch mehr und ich fragte mich, Moment, gerade war noch und jetzt ist aber eher, nun, ja, das sind die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Irgendwas wollte ich doch. Achso, ich habe in meiner unendlichen Weisheit neulich mal wieder, ich weiß gar nicht, was habe ich überhaupt geguckt? Ich glaube, ich habe irgendwas in irgendeiner Mediathek geguckt. Frag mich nicht, ob es ARD oder ZDF war. Und ich sah Sophie Passmann und ich sah eine Sendung namens Studio Orange. Mhm. Und da geht es um Literatur. Und das ist quasi das literarische Quartett in gut. In schnell, in klug und weiß ich nicht was noch alles. Da war in dieser Folge, die ich gesehen habe, in dieser Episode war Michel Friedmann, der super sympathisch rüberkam. Mhm. Also wirklich total cool. Und ein tolles Buch geschrieben hat offensichtlich, was ich unbedingt lesen muss. Ich habe natürlich vergessen, wie es heißt, aber es ist von Michel Friedmann. Ihr werdet es finden.
Und das ist, warte mal, Michel Friedmann. Wir googeln jetzt mal live hier.
Oh ja, Google.
Fremd. Heißt es Fremd?
Richtig. Macht auch total Sinn, weil es nämlich darum geht, weil er ist ja ein jüdischer Mensch, der in Frankreich aufgewachsen ist, glaube ich, irgendwie so. Jedenfalls erstmal kein Deutsch konnte. Und das wird da halt drin verarbeitet in einem im Grunde genommen sehr gedichtdingsigen, versartigen Text so. Soll wohl sehr toll sein. Muss ich mir angucken. Also da habe ich, interessiert mich.
Spannend. Ich lese nur, dass er im CDU-Bundesvorstand war und mit Bärbel Schäfer verheiratet ist.
Ja.
Sachen gibt's.
Und dann ist er aber aus dem hessischen CDU-Landesverband ausgetreten, weil die ihm zu konservativ waren. Mhm. Wo ich mir von Anfang an schon gedacht habe, wow, das passt ja gar nicht zusammen, weil da sind ja diese ganzen, naja, Lummer und Dregger, das wird dir nichts mehr sagen, aber das war, das war schon hart an der AfD dran. Also, die waren richtig stramm. Also stramm rechts für die CDU. Auf jeden Fall. Da habe ich mich schon gewundert, weil der kam mir damals schon so liberal vor. Naja, dann hat er auf jeden Fall, ist er, glaube ich, nach Rheinland-Pfalz gegangen, glaube ich, in den Landesverband. Und wo er heute ist, weiß ich gar nicht. Weil der hat zum Beispiel gesagt zu diesem ganzen Thema Rassismen in Büchern und so, dass er Kindern nicht alles zumuten wollen würde, was da früher so in den alten Büchern drin stand, dass das gar nicht so eine gute Idee ist, weil die davon durchaus die falschen Ideen kriegen könnten und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir, der ist nicht mehr in der CDU. Ja. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich von dieser Affäre, von diesem Skandal, von diesem Koks-Skandal, ne? Glaube ich.
Ja, oh, das ist aber auch schon lange her.
Das ist lange her, ja. Stimmt. Ja. Jedenfalls, genau, das war, gehört sich spannend an das Buch und das muss ich mir mal zukommen lassen. Das war das eine. Frau Eichler, man war heute Morgen einkaufen. Des Morgens.
Wo war man einkaufen?
Ja. Man wollte einkaufen, muss ich dazu sagen. Und man stand vor verschlossenen Türen.
Heute?
Der Supermarkt mag umbauen und deswegen war das geschlossen. So. Das ist irgendwie an uns vorbeigegangen. Ich weiß auch
ganz
nicht.
Kurz gedacht, ihr hättet Feiertage, aber sowas kennt ihr auch mehr
nicht. Nein. Nee, Feiertage haben nur alle anderen. Wir nicht. Jedenfalls wollen die umbauen und sind dann irgendwie demnächst irgendwann auch wieder da. Nun konnte ich also an diesem Tag nicht da einkaufen, wo ich sonst immer hätte, oder wo ich sonst immer eingekauft habe. Das ging ja nun nicht. Musste ich also woanders hin. War ich klar.
Das ist, ja.
Es war eine Katastrophe.
Das glaube ich sofort.
Ich habe Dinge gekauft, die ich überhaupt nicht brauche. Ich habe nichts von dem, was ich jemals brauche. Alles das, was ich mir aufgeschrieben habe, habe ich nicht. Und das, was ich nicht aufgeschrieben habe, das habe ich. Ich bin also völlig, ich muss in der Woche nochmal einkaufen. Und zwar in einem anderen Laden, den ich zumindest so in etwa kenne. Das ist ja nicht zu fassen.
Das ist genau meine Supermarkterfahrung. Immer. Fast immer. Das ist fürchterlich.
Das nächste Problem ist, jetzt wo die geschlossen haben, und die demnächst wieder öffnen. Ich glaube, nächstes Wochenende sind die auch wieder da. Ja, aber dann haben die ja umgebaut. Dann weiß ich ja wieder nicht, wo alles ist. Das wird ja noch so eine komische Woche. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich werde mich in dieser Woche von Tomaten und Hamburgern ernähren.
Ja, gibt's Schlimmeres.
Ja, nee, ja, schon. Aber es ist halt alles komplett durcheinander. Ich habe nichts Sinnvolles gekauft, wirklich. Jedenfalls, dass ein Mensch so unflexibel sein kann, ne? Das ist ja furchtbar. Ja,
Hast du denn keinen Einkaufszettel? Das doch. Ist ja sonst, was einen noch retten kann.
Ja, ne? Ja, den habe ich. Mhm. Aber ich finde ja nichts.
Ja, ja. Warst du in einem Lidl oder sowas?
Richtig.
In solchen Läden? Ja, okay. Die haben auch keine Logik. Oder anders, die Logik ist nicht, finde hier das, was du suchst, sondern die Logik ist, hier finde das, was wir dir verkaufen wollen und alles andere verstecken wir, damit du lang genug durch die Gänge läufst, bis du alles gekauft hast, was wir gerne hätten, dass du kaufst.
Ja, aber ich wollte ja gar nicht, dass ich das kaufe, was die gerne hätten. Ich wollte ja nur meinen Zettel abarbeiten, aber die Sachen habe ich ja nicht gefunden.
Nee, das
dann habe ich Panikkäufe getätigt, Frau Eichler. Panikkäufe, es war die reine, pure, nackte Panik.
Ich kenne das.
Man sah sich schon verhungern.
Man muss ja dann auch irgendwann da raus, weil das ist einfach...
Ach, richtig. Und ich musste dann auch raus. Da liefen Leute rum. Also das hat jetzt nichts mit Lidl zu tun, sondern vielleicht mit der Gegend. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hatte ja natürlich hatte ich meine Dingsbums, meine Maske auf. Ich bin ja immer noch vernünftig. Gerade jetzt, wo das alles wieder auch in die Höhe geht und so. Aber das ist ja alles so eng auch gewesen. Und dann fingen die da an, irgendwie die Sachen einzuräumen mit ihren komischen Metallkästen da. Wo sie die Gänge mit versperrt haben und also das ist doch alles nicht. Also dann waren da nur zwei Kassen auf und die Schlange ging bis Gott weiß wohin. Nee, also das hat mir alles nicht gefallen. Nein, nein. Nein, nein. Da wird nicht nochmal eingekauft. So. Zukünftig wird wieder bei Penny eingekauft.
Ja, der finde ich ja auch noch marginal besser sortiert, aber wenn man ihn einmal kennt, dann ist natürlich, dann findet man auch die.
Ja, bis jetzt war der gut sortiert, aber jetzt ist ja alles umgebaut. Jetzt bauen die den zu einem. Was war das? Super Discounter um.
Aha.
Whatever that means. Das weiß auch niemand.
Ich meine, bevor du verhungerst, kannst du dir natürlich auch Lebensmittel liefern lassen, ne? Auch von den regionalen Supermärkten häufig. Wäre ja eine Idee.
Ja, ich habe ja hier in der Nähe noch einen Rewe.
Ach so, ja, dann.
Das ist immer mein letzter, also das ist, wenn gar nichts anderes mehr geht. Ach, Gott, oh Gott. Die sind ja immer ein bisschen teurer, aber...
Das stimmt. Die haben wilde Preise. Wenn du von einem Lebensmittel verschiedene Marken vergleichst, das ist total merkwürdig. Da musst du alles einzeln ausrechnen, wenn du das Billigste rausfinden willst. Also es ist nicht das, was am billigsten aussieht. Es ist auch nicht das, was ganz unten im Regal steht. Nein, es ist das, was zwei Regale weiter steht in einer Kategorie, zu der das eigentlich... Also... Damit man die auch nicht vergleichen kann, weil man dann ja hin und her rennen müsste oder sich eine Zahl merken, was generell schwierig ist. Ja.
Ja, aber da kenne ich mich wenigstens ein bisschen aus.
Ja.
Und die haben 11 Freunde.
Ah.
Und das ist ja, also ich meine, ein Laden, der 11 Freunde führt, ist ein guter Laden. Das muss man auch mal ehrlich sagen.
Sehr schön.
Da bin ich ja schon mal fein mit.
Zumindest bei uns viele lokale Sachen. Das,
ja,
das finde ich ganz gut. Ja. Das Edeka und Rewe jedenfalls.
Bei uns auch. Eier von der Umgebung, von freilaufenden Bauerns und so.
Genau, genau. Und irgendwelche, naja gut, hier gibt es ja nicht so viel. Eier, Honig, irgendwelche Grütze, Kartoffeln, Äpfel.
Ja,
genau.
Ja.
Solche Sachen.
Das ist hier auch so.
Die gute alte Stippgrütze, die gibt es ja nur in Ostwestfalen, habe ich mir sagen lassen.
Ja, das hört sich auch nicht an, als wenn ich da unbedingt so... Ob ich das?
Nein, das kommt immer drauf an, wie man das macht. Oh, so, jetzt kann ich dir den ostwestfälischen Sermon geben hier. Ich predige mal kurz über Stippgrütze. Vielleicht wird das auch kontrovers und dann müssen Leute auf Twitter kommentieren, dass ich völlig Unrecht habe. Denn Leute kochen die und das ist falsch, habe ich gelernt. Stippgrütze muss man braten. Und dann schmeckt die, finde ich, auch ziemlich gut. Das ist halt einfach nur Fett, hauptsächlich.
Fett.
Fett und Umami, wie heißt das? Ja, ne? Doch, heißt auch Umami.
Ja,
genau. Hey, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Irgendwas Fleischiges und irgendwas Kerniges, irgendwas Weizeniges oder so. Also nicht glutenfrei. Wenn man das anbrät, dann schmeckt das wie, ich weiß nicht, so ein bisschen wie Hamburger Fleisch oder so ein bisschen.
Okay.
Naja,
Ja, dieses glutenfrei ist ja sowieso, das betrifft ja nur 0,00, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Bevölkerung.
Mhm. Oh ja, da kann man aber lange religiös drüber diskutieren, wie viele schlimme Sachen das anregt. Die Diskussion mache ich nicht auf, aber über Stippgrütze, über Zubereitungsarten von Stippgrütze, da können wir uns unterhalten.
Ja, ich weiß nicht. Was denn, wie denn ist das? Ach, das ist nächstes Jahr wieder gesund.
Ja, wahrscheinlich.
Also gehen wir doch weg. Gegen was ich nicht allergisch halt so, bin, das wird gegessen.
Ja.
Also wirklich. Ich habe schon genug Tierhaarallergien. Halt diese Pollen und Blablub und Hausstaub und Tüdelüt.
Ich muss man nicht auch noch Lebensmittel dazu. Nee, das stimmt. Was ich schön finde, sind diese, es gibt so ein paar traditionelle Lebensmittel, oder nicht Lebensmittel, sondern Zubereitungsarten, die mit Resten auskommen. Ich bin nicht sicher, wie sie diese konkrete Chipgrütze herstellen, aber ich bin generell Freund von den Gerichten, die mal jemand erfunden hat, weil er kein Geld mehr hatte und das Beste aus dem Schrank gemacht hat von den Resten, die er noch hatte. Hm. Das sind oft echt coole Gerichte. Hm. Also irgendein Ratatouille oder Gulasch oder ich weiß es nicht, ist mit Sicherheit mal entstanden, weil irgendwer sonst was nicht hatte, was er eigentlich machen wollte. Ich weiß es nicht. Und vor allem, wenn dann noch Teile halt verwendet, keine Ahnung, auch Innereien oder so, was heute keiner mehr isst, finde ich total schade, was
das stimmt.
Alles schief läuft.
Ja, das stimmt.
Weil das nicht mehr verarbeitet wird. Oder jetzt geht es irgendwie ins Tierfutter. Hm?
Ja. Fängt ja bei Leber an.
Mhm. Total nährstoffreiches.
Ja, darfst du natürlich nicht so oft essen.
Nein, aber.
So einmal im Monat, wenn überhaupt. So ungefähr. Ja. Das ist natürlich ein Cadmium-Depot, ne? Weil klar, Leber, das ist ja nur einer, das ist ja wie Nieren, das ist ja also, das ist ja der Katalysator des Körpers sozusagen.
Du brauchst ein sehr glückliches Tier, ja, das die Leber mal besessen hat, was ganz viel Kräuter gegessen hat auf der Wiese und Sonnenschein und überhaupt.
Das stimmt. Wenn man es richtig macht, dann schmeckt das auch. Hm? Das ist,
Zwiebeln und Äpfel oder Zwiebeln und Birnen.
Ja, genau. Und vorher die Leber in Milch eintauchen.
Ah, siehst du, das wusste ich noch
nicht. Ja.
Sehr schön.
Dann schmeckt das wesentlich besser.
Jetzt bringst du mich auf Ideen. Vielleicht kann man Stippgrütze mit Milch kombinieren.
Ja, warum nicht? Also,
Vegetarier und Veganer, es tut mir sehr leid.
Ja, jetzt kommen nämlich die Vegetarier wieder ins Spiel. Denn ich habe heute in Anführungszeichen Frikadellen gemacht aus Weißkohl.
Ah, cool.
Und das war richtig cool.
Weißkohl, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe aus Blumenkohl mal vegetarisches Hack gemacht und vegetarische Pizza. Hat beides gut funktioniert.
Ja, aus Blumenkohl kannst du auch quasi, wenn du so willst, Chicken Dings machen.
Ja, Chicken Wings, ja. Na gut, muss man nur zusammenkleben wahrscheinlich.
Das sind ja so diese weißen, Blumenkohl ist ja dieses Weiße, oder nicht?
Ja.
Ja, du brauchst ja nur die Gewürze darüber tüdeln. Also die eintauchen in so ein Zeug und dann ab im Backofen und dann hast du das doch.
Ja.
Also das geht auch gut. Nee, in diesem Fall waren es Frikadellen. Dazu brauchst du aber Grieß und zwar den weichen.
Es gibt verschiedene Arten von Grieß.
Ja, Hartgrieß und Weichgrieß.
Ach so, ja.
Genau, der harte nützt dir nichts. Du brauchst den weichen. Das ist der normalerweise für die Kuchen. Mhm. Aber den brauchst du dafür. Und du brauchst natürlich Zwiebeln. Du brauchst ein Ei, deswegen leider nicht vegan. Und Gewürze halt. Also das ist in dem Großen und Ganzen. Du musst den Kohl natürlich vorkochen, logischerweise. Die Zwiebeln vorher anbraten und dann alles zusammenwurschteln. Und am Ende kannst du noch ein bisschen, wie heißt es, Paniermehl? Genau, oder nicht Paniermehl, wie heißt denn dieses kleine, diese trockenen Brötchen, die man so raspelt? Brotkrümel, keine Ahnung, wie das heißt. Wenn man trockenes Brötchen hat, dann kann man das reiben. So, das ist, das brauchst du dafür. So, das machst du dann dazu und dann gibt das so eine schöne Masse und die kannst du dann schön braten. Du musst den Grieß allerdings vorher mit dem Weißkohl, den gekochten und den gebratenen Zwiebeln eine Viertelstunde ungefähr, musst du den Grieß ein bisschen eine Chance geben, sich ein bisschen, so ein Grieß zu werden sozusagen oder wie man das auch immer nennen möchte. Und schmeckt richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Nämlich.
Das klingt lecker. Jetzt kriege ich Hunger. Jetzt müssen wir schnell die Sendung hinter uns bringen.
Die Hörer werden begeistert sein.
Ja.
Das ist genau das, worauf die HörerInnen warten.
Unsere Hörerinnen und Hörer sollten mal uns ihr liebstes, kontroversestes Gericht schicken oder so. Das würde mich mal interessieren. Ich bin sicher, in anderen Regionen gibt es auch sowas wie Stippgrütze, wo die Leute sich seit Jahrhunderten darum darum schlagen, wie man das zubereitet.
Mit Sicherheit. Es gibt doch in Bremen sowas wie Grützwurst.
Ah, ja.
Ja, zum Beispiel.
Es gibt hier ja noch ein paar mehr Kämpfe. Ne? Hier gibt es ja noch den Kampf um die Kartoffelpuffer.
Ach.
Was man da drauf macht.
Wie, was man da drauf macht? Nix.
Ja, nix geht auch. Ich kenne es mit Apfelmus.
Ja, das
aber
geht
hier,
auch.
Oder nicht hier, sondern in Bielefeld isst man das gerne mit Rübenkraut, mit dem süßen. Das ist so ein, wie heißt das, Zuckerrübensaft.
Okay. Ach, genau. Aber nicht Ahornsirup. Nee, Sirup quasi.
So ein ganz schwarzer, klar. Hm?
Ich weiß. Ja, das würde auch gehen, ja. Oder Zucker geht auch.
Ja, ja.
Also geht alles. Ich bin Freund von gar nichts.
Ja, nee, wenn die Kartoffelpuffer gut sind, dann geht das auch gut mit gar nichts. Ja, klar. Oder ein bisschen Butter oder so.
Hm. Butter? Aber die sind doch schon fett.
Ja, ja. Kann man ja immer noch mehr.
Ja, nee.
Schön Geschmack. Gute Butter.
Ja, ich brate die dann schon in entsprechend nicht Öl. Mhm. Also die schwimmen bei mir nicht im Öl rum, sondern schon.
Werden nicht frittiert?
Mensch. Nein, 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 nein. So, dann brauchst du ja keine extra Butter mehr da drauf packen. Also Kartoffelpuffer, da brauche ich nichts zu. Da bin ich glücklich, wenn die fertig sind. Dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Wirklich, das ist für mich ein Hauptgericht. Da brauche ich nichts anderes zu. Das ist großartig. Das habe ich schon immer geliebt, als Kind und heute und sowieso. Ja, schickt uns eure komischen Dings hier. Wie heißt das?
Kontroversen Gerichte.
Kontroversen Gerichte, genau. info@feiertöne.de oder auf irgendeiner unserer Kanäle. Ihr findet uns. Wir sind überall. Ne? Facebook, Instagram, Twitter, Mastodon.
Nicht auf TikTok und das ist auch gut so.
Nee, nur nicht auf TikTok und das kann ich auch nicht mehr. Da bin ich zu alt für. Das verstehe ich nicht mehr. Außerdem muss man sich da filmen und nein, nein, nein. Soweit ich das mitbekommen habe und das kann ich nicht. Das funktioniert nicht. Ja, das macht ihr mal schön. Schickt uns eure kontroversesten Geschichten über das Essen oder was es da bei euch für Essen gibt. So Sachen halt. Ja,
gut, dann ab in die Sendung. Ja. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben wie immer drei Alben für euch dabei. Wir starten mit Glas, dem Debütalbum der Hamburger Sängerin Nina Chuba, das auch ihren großen Hit enthält. Wir hören dann True Entertainment, das ist das sechste Album der britischen Indie-Rockband Dutch Uncles, das als großes Comeback gelobt wurde. Und zu guter Letzt hören wir die britische Band Haken, ich finde den Namen immer noch toll, mit einem Progressive Rock Album namens Fauna. Und für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es am Ende wieder die Verkostung eines Weines. Wir dürfen uns heute mit dem Esprit de Lis Bordeaux von 2018 beschäftigen. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit Nina Chuba und dem Album Glas. Nun, Nina Chuba ist Sängerin und Schauspielerin. Sie kommt aus der Nähe von Hamburg und ist der ein oder dem anderen wahrscheinlich am ehesten bekannt durch die Kinderserie Die Pfefferkörner. Ich kenne diese Serie natürlich nicht, aber die etwas Jüngeren können sich da vielleicht noch irgendwie dran erinnern. Glas ist das Debütalbum der Künstlerin, nachdem sie in den vergangenen zwei Jahren bereits zwei EPs veröffentlichte. Das Album wurde im Februar dieses Jahres, also im Jahre 2023, veröffentlicht. Es handelt sich um eine Mischung aus, ja, Hip-Hop, Pop. Das Album erreichte Platz 1 der Albumcharts in Deutschland. Ja, deutschsprachig, Pop, Hip-Hop, Ish, Frau Eichler. Junge Menschen machen Musik.
Allerdings, das sind wirklich junge Menschen. Gleich von den ersten Tönen an dachte ich, ich bin zu alt für diesen Tönen.
Wirklich?
Nicht scheiß, es ist gar nicht scheiß, es ist total toll, aber ich fühlte mich so alt. Das klingt halt auch, also erstmal ist es klar, deutscher Hip-Hop klingt gut, es ist sehr moderner Pop. Es klingt von vorne bis hinten sehr cool, rotzig, jung. Es ist gleichzeitig enorm Club geeignet, wie sich das gehört. Oh, aber die ganze Zeit dachte ich, boah, jetzt nochmal 16 sein soll. Das wäre richtig cool. Das ist sowas, finde ich, was man auf dem Schulhof hört, was man sich gegenseitig zitiert den halben Tag. Ja, sie hat ja auch ganz, sie hat coole Texte drin. Sie ist unheimlich selbstbewusst für, was ist sie, 24, genau. Und ich finde es eine total coole Attitüde, ein unheimlich gut produziertes und geschriebenes Album. Also großen Respekt für die Songs, tolle Beats. Echt klasse. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich auch einfach die Zahl des Alters wegschmeißen. War klasse, aber ich fühlte mich irgendwie in der falschen Zeit geboren für dieses Album.
Interessant. Also ich dachte erstmal, meine Güte, was da so an deutschsprachigen Alben in den letzten 1 bis 2 Jahren so auf den Markt kommt, das ist schon fantastisch. Ganz anders als in den zum Beispiel 80er Jahren, was da für ein unfassbarer Mist fabriziert wurde. Und auch in den 90ern nicht mehr. Da ging es ja schon, die Hamburger Schule hat da, oder der Diskursrock, wie auch immer, hat da schon eine Menge richtig gemacht. Muss man schon sagen. Aber die sind ja schuld daran, dass es überhaupt Musik gibt, die man in deutscher Sprache hören kann, nicht? Und dann ging es ja immer weiter und dann kam der deutschsprachige Hip-Hop und so weiter und so fort. Nun, in den letzten Jahren auf jeden Fall hat die deutschsprachige Musik nochmal richtig an Fahrt, richtig Fahrt aufgenommen und da macht dieses Album auch keine Ausnahme. Unfassbar gute Beats, sehr großartige Produktion oder sehr gute Produktion. Und wenn man sich mal so im französischsprachigen Raum aufhält, also sprachlich, musikalisch, da kommen solche Sachen quasi wie am Fließband, ne? Also die sind da ganz anders aufgestellt als wir hier in Deutschland, in diesem verschlafenen, teilweise jedenfalls verschlafenen Schnachlappenland. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich kann eine Künstlerin empfehlen, die wird geschrieben Indila. Zum Beispiel. Großer Erfolg in Frankreich gewesen, hat jetzt auch länger nichts mehr veröffentlicht, aber egal. Es gibt im Moment einfach unfassbar viele gute Sachen, die deutschsprachig auf den Markt kommen oder im deutschsprachigen Bereich auf den Markt kommen. Wir sind noch nicht so weit wie die Franzosen. Die französischen Menschen sind da viel weiter, aber es währt. Auch hier gibt es immer mehr Alben, die sich nicht hinter internationalen Produktionen verstecken müssen. Und dieses hier ist so eines. Ich finde, man hört, dass das Album aus Hamburg kommt.
Ja.
Es hat diese angenehme Kälte, oder wie soll man das beschreiben, die auch zum Beispiel die Alben von Disaster ausmacht. Ich musste sofort an seinen Sound denken.
Ja, ja.
Sehr eigen, sehr wiedererkennbar und sehr gut, finde ich. Fantastische Texte. Ich meine, sie ist 24 Jahre jung und hat jetzt schon eine ganze Menge verstanden. Und das, obwohl es auf diesem Album ja genau um diese Twen-Themen geht. Da werden ja genau diese Themen abgehandelt. Liebeskummer, Sehnsucht, sich nach Wärme und Zuneigung sehnen. Also hier werden ja keine großen politischen Themen verhandelt. Warum auch? Das braucht dieses Album überhaupt auch gar nicht. Im Gegenteil, das ist ja Popmusik. Die hat ja keinen Anspruch auf irgendwie Welt erklären. Und genau das, sie das nicht macht, das, also die Tatsache, dass sie es nicht macht, macht sie und dieses Album so authentisch. Nina Chuba muss sich nicht verstellen, um uns mitzuteilen, was sie uns mitteilen mag. Das hat schon mal was sehr Direktes. Melodien sind toll. Glatteis ist im Moment einer der Songs in diesem Jahr für mich. Und das will was heißen. Dank geht mal wieder raus an Andreas Müller. Der hat mich und somit auch uns auf dieses Album gebracht. Herzlichen Dank dafür. Die menschlichen, allzu menschlichen Dinge werden hier wirklich nicht so behandelt, dass es peinlich wird. Das passiert hier einfach nicht. Und das ist in der deutschen Sprache gar nicht so einfach. Wie viel unfassbaren Blödsinn musste ich in deutscher Sprache schon ertragen? Nicht nur in dieser Sendung, sondern allgemein. Wo man sich wirklich denkt, du liebe Güte, ist das furchtbar. Das ist hier nicht so. Das ist eine Qualität. Und mir scheint, dass die jungen Menschen mittlerweile in der Lage sind, Texte zu schreiben, wo man sich nicht fremd schämt. Immer mehr. Und das gefällt mir. Hier ist ein toller junger Mensch. Muss man ganz klar sagen, dieser tolle junge Mensch kann Texte schreiben, die nicht irgendwie zum Fremdschämen sind, die ganz viele Dinge verhandeln, die diese Menschen in diesem Alter nun mal umtreiben. dieses Album ist natürlich auch nicht für mich und meine Generation geschrieben. Schon gar nicht, wenn es schon für dich nicht geschrieben ist. Dieses Album ist für die Menschen geschrieben, die gerade in ihren 20ern unterwegs sind. Und dennoch finde ich dieses Album ganz wunderbar. Das ist ein tolles Album. Und da dieses Album im Jahr 2023 erschienen ist, dürfen und wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das rennt mir vor der Nase weg.
Ja.
Das kann auch rennen. Das ist so gut.
Ja, mir rennt es natürlich schon nicht mehr vor der Nase weg, sondern bei mir läuft es einfach los und ich bekomme es eigentlich schon gar nicht mit. Also muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber wir bekommen es eben doch mit und das ist gut und das ist schön und selbstverständlich rennt dieses Album auch bei mir. Fantastische junge Menschen machen fantastische, tolle Sachen. Wir haben gehört, das Album Glas von Nina Schubert und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Kommen wir damit zu etwas älteren Herrschaften. Wir kommen zur Band Dutch Uncles. Die kommen aus Marple in England, das ist in der Nähe von Manchester, und sind bekannt für Hardrock und Postrock. Sie haben bereits mehrere Alben veröffentlicht, unter anderem ihr zweites Album Cadenza im Jahr 2011. Das war recht beliebt. Sie tourten schon in ganz UK, traten auf Festivals auf, in Reading, Leeds, waren teilweise auch Headliner bei Festivals und haben sich eine kleine Fangemeinde erarbeitet. Mhm. Nun kommt ihr sechstes Album heraus, heißt True Entertainment. Sie haben eine sechsjährige Pause hinter sich. Also ich weiß nicht, ob sie das geplant haben, 6 Jahre Pause und dann das sechste Album. Spricht sich aber gut. Ein sehr fröhliches und beschwingtes Album, das sich gleichzeitig eine Reihe merkwürdig existenzieller Fragen stellt. Und wir hören erstmal Herr Martinsen dazu.
Ja, was ich ganz spannend finde, Duncan Wallace, der Sänger der Band, hat ja mal gesagt, dass die Band sowieso nur noch mit sich selbst konkurriert. Das fand ich ganz bemerkenswert. Also an Selbstbewusstsein mangelt es den jungen Menschen hier nicht. Ja, wir hören hier ein bisschen eine Mischung aus Talking Heads, Phoenix und Saga, nämlich wegen der Stimme. Sollte nicht zum letzten Mal in dieser Sendung erwähnt werden, die Band. Also Saga meine ich jetzt. Interessanter Progressive Art Pop ist das. Und wie komme ich auf Saga? Nun, Duncan Wallace hört sich erschreckend ähnlich wie Michael Sadler an, von eben Saga. Deswegen komme ich darauf. Außerdem hat Saga, für die es nicht wissen, das ist auch so, ja, was ist denn das? Das ist so auch Prog, Rock, Pop, aber mehr Rock als Pop. Dieses ist ja mehr Pop als Rock. Kommen aus Kanada, interessante Band. Nun, polyrhythmischer Pop ist ja nicht alltäglich. Deswegen finde ich das schon mal sehr originell, was hier passiert. Bisschen postpunkig ist es auch. New Wave im besten Sinne eben, könnte man sagen. Ne? Die frühen 80er lassen grüßen. Ein Hauch vom Prog-Rock, habe ich ja gerade schon gesagt, kann man hier auch finden. Bisschen Television, bisschen Ecstasy. Lyrisch gibt uns die Band die ein oder andere philosophische Einsicht mit auf den Weg und können dabei auch noch über sich selber lachen. Das ist ja immer ganz wichtig. Und schaffen es die HörerInnen, ohne dass diese es merken, auf die Tanzfläche zu schubsen. Sehr facettenreicher, sophisticated Pop der Spitzenklasse, finde ich, der durch die späten 70er und die frühen 80er sich bewegt. Und das alles mit moderner Produktionstechnik, also mit modernen Mitteln. Was so toll ist an diesem Album, finde ich, ist die Tatsache, dass es immer tänzelnd und leichtfüßig bleibt, ohne dabei seicht zu sein. Ein Album, was wirklich, ja, was einen wirklich auf hohem Niveau unterhält. True Entertainment eben. Es kann aber noch mehr. Es macht das alles mit Niveau. Und das ist ja gar nicht mal so leicht. Und das Album ist groovy. Jeder Song hat erstmal so einen richtig tollen Rhythmus. Und obwohl die Songs im Großen und Ganzen jedenfalls immer so ein bisschen so einem ähnlichen Rezept folgen, wird es einem dabei nicht langweilig. Hier wird in jedem, ja, in fast jedem Song oder sogar in jedem Song, ich weiß es jetzt nicht, ein unfassbar toller Chorus respektive Flanger genutzt. Ist mir aufgefallen, hat mir sehr gut gefallen. Ja, im Grunde genommen lassen sie so ein bisschen die Jahre von 1978 bis 81 oder 82 in die Ohren der Hörenden kommen. Also mir gefällt das natürlich irre gut, das ist ja klar. Und immer mal wieder gibt es kleine Details, die einen schlicht glücklich machen. Dieses Album ist in allererster Linie mal eine Sache, nämlich ziemlich konsequent eben in diesem Sound verhaftet. Konsequent späte 70er, frühe 80er. Und sie machen das mit einer Leichtigkeit, die nie nervt, was das Ganze unfassbar charmant macht. Sehr gekonnt, muss ich sagen. Wirklich sehr gekonnt.
Wow, da kann ich mich fast nur wiederholen. Ich finde es auch faszinierend, wie sie diese teilweise schweren Themen total locker rüberbringen können, wie das Ganze auch noch ganz oft tanzbar ist und das auch noch, obwohl sie so oft mit dem Takt spielen, wie das Ganze klingt wie Pop. Ich habe den Begriff Sophistipop, fand ich super. Mhm. Passt sehr gut. Ich glaube, den sollten wir häufiger benutzen. Sowas hören wir auch häufiger. Und wie sie die ganze Zeit die Spannung halten können, über dieses gesamte Album hinweg, richtig gut. Ganz zu schweigen von dem Funk, den ich sehr genossen habe. Wenn ich einen Kritikpunkt bringen sollte, dann höchstens, dass man auch ein bisschen in der Stimmung sein muss. Die haben ganz schön Attitüde so, die sind sich sehr ihrer selbst bewusst und dieses Album ist sehr gut durchgeplant, glaube ich. Mhm. Wenn man, ja, es ist nichts, glaube ich, für mich zumindest, nichts für jeden Tag. Aber in der richtigen Stimmung ist es ein tolles Album und auch handwerklich hervorragend gemacht. Tolle Mischung. Wahnsinn.
Ich stelle fest, dass ich mit fröhlichen Alben in letzter Zeit wesentlich mehr anfangen kann als du.
Was ist da los? Fröhliche Alben dieses Jahr. Wir haben gespannt, ob wir da noch viel mehr von hören. Erstmal haben wir True Entertainment zu bewerten. Wie gut hat uns das denn jetzt wirklich unterhalten auf unserer Skala von steht, überläuft bis rennt?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Mhm. Das ist wirklich gar nicht so einfach. Ich schwanke zwischen einem sehr schnellen läuft und einem sehr langsamen rennt. Das ist gar nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da entscheiden soll. Also ich finde, das ist eine so charmante Mischung. Die Idee, dieses Proggige, also diese polyrhythmischen Geschichten in den Pop einzubauen, dieser, sagen wir mal so, um die 80 herum, so, was den Sound angeht und die Ideen angeht, die das so trägt, ja, muss eigentlich belohnt werden und deswegen gebe ich diesem Album ein Rent.
Sehr schön. Von mir bekommt es ein schnelles Läuft. Tolles Album, nicht immer mein Ding, aber absolut hörenswert. Das heißt, die Dutch Uncles und True Entertainment haben ein Rent von Herrn Martinsen und ein Läuft von mir bekommen.
So, und wir kommen jetzt zur Musik, die Frau Eichler wieder besser gefallen wird, denn jetzt wird es ein bisschen ernster. Haken so oder Haken?
Ja, nicht immer so fröhlich hier.
Genau. Haken oder Haken ist eine englische Progressive Metal Band, die 2007 gegründet wurde. Und bevor die Band überhaupt irgendwas veröffentlicht hat, haben die erstmal entschieden, bevor wir hier irgendwas machen, müssen wir zunächst einmal unsere Instrumente beherrschen. Und vor allem lernen, wie man hochwertiges Songwriting auf die Reihe kriegt, also wie man überhaupt gute Songs schreibt. Vorher machen wir ja schon mal gar nichts. Und so haben sie 3 Jahre tatsächlich auch erstmal nichts gemacht und 2010 dann ihr erstes Album Aquarius veröffentlicht. Und so veröffentlichte man EPs und Alben und 2 Live-Alben haben sie auch noch veröffentlicht und nun eben Fauna. Und Fauna ist das 7. Studioalbum der Band. Und wir erinnern uns, wir hatten Haken ja schon in dieser Sendung. Was die gerne machen, sind natürlich Konzeptalben, klar, Prog-Rock, ne? Und über 2 Alben hinweg wurde eben Vector und Virus sozusagen als ein konzeptübergreifendes Projekt sozusagen geklöppelt. Also, dass man 2 Alben hatte, die zu einem größeren Projekt gehört. Und auch ansonsten ist man da, was Konzepte angeht, dem Ganzen nicht abgeneigt. Nun, hier ist man wieder zu einem einzelnen Album zurückgekehrt. Also hier haben wir wieder ein Konzeptalbum, was für sich allein steht. Und das Konzept ist in diesem Fall keine zusammenhängende Geschichte, sondern eher ein, naja, strukturell zusammenhängendes Album. Jeder Song dieses Albums hat ein Tier zugeteilt bekommen, mit dessen Hilfe symbolisch-metaphorische Ebenen zwischenmenschliche und menschliche Sachverhalte abgearbeitet werden sollen. So, Prog-Rock, Frau Eichler, besser?
Ja.
Ah.
besser, nein, was heißt besser, anders, ne?
Ja, ja.
Aber definitiv aus irgendeinem Grund besser passend zu meiner Stimmung. Vielleicht hat der Schnee mich einfach nochmal in eine, ich weiß auch nicht, Stimmung versetzt hier. Aber auch vorne ist ja jetzt nicht super düster oder
nein,
so.
Nein,
im Gegenteil. Aber es ist halt, es ist schon Prog-Rock. Es ist sehr dynamisch. Es ist immer spannend. Es steckt, glaube ich, unheimlich viel, nicht nur viel Kreativität, sondern vor allem sehr viel Engagement und Herzblut hier drin. Das hört sich an, als ob da jeder seinen Senf dazugeben durfte von der Band. Und ich habe sehr viel Respekt für die Geschichte, die du gerade erzählt hast, dass sie sich erstmal 3 Jahre eingeschlossen haben, um ihr Handwerk zu lernen. Das erinnert mich an meine Kindheit. Ich habe auch das ein oder andere
Mal die Tür zugemacht. Du hast dich auch 3 Jahre eingeschlossen?
Nein, aber mal einen Abend oder 3 Tage, bis ich etwas konnte, weil ich das nicht, weil das ja nicht geht. Also nein, nein. Finde ich ziemlich cool. Der Sound ist toll. Gefiel mir eigentlich immer. Ein paar Songs sind mir ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß nicht, nicht jetzt von der Länge her oder so, sondern vielleicht habe ich da auch einfach noch nicht alles verstanden, um dem roten Faden zu folgen. Aber es gibt ein paar echte Juwelen, fand ich. Beneath the White Rainbow war mein erster Lieblingssong vom Album, weil der so coole Rhythmen hatte, aber trotzdem so zugänglich blieb. Das ist wirklich eine Kunst, wenn du so wild hin und her wechselst und sehr progressive wirst mit deinem Rhythmus, trotzdem noch etwas zu tun, wo man der Melodie folgen möchte, auch wenn das nicht immer leicht ist. Und weil es so eine schöne Spannung erzeugt zwischen nicht Krach, sondern einfach so vielen Dingen, die passieren, aber eben auch dieser Melodie. Fand ich super. Und mein zweiter Lieblingssong wurde Elephants Never Forget, weil ich kurz dachte, ich hätte ein verschollenes Queen-Album gefunden. So ein 11 Minuten episches Ding mit, also toll, sehr gute Idee. Und das bringt auch eine gewisse Varietät, Vielfalt in dieses Album, die mir ebenfalls sehr gefallen hat. Ein extra Sternchen und Pluspunkt gibt es noch für das grandiose Cover, eins der schönsten Cover, also dieses Jahr definitiv, aber vielleicht auch für den Rest des Jahres. Mhm. Da ist so viel Symbolik drin, so viele Anspielungen auf Literatur und Medien, ich weiß gar nicht, ich habe mit Sicherheit eh alles gesehen, überall natürlich Tiere und sehr schön gemacht. Also tolles Konzept, coole Songs, anspruchsvoll, aber zugänglich. Hat mir wirklich gut gefallen.
Das kann ich so unterschreiben. Nun, Häkin ist ja schon das zweite Mal bei uns. Mhm. Und dementsprechend kennen vielleicht einige HörerInnen auch schon Häkin. Und so gibt es natürlich auch hier diese berühmten polyrhythmischen Drums, die zum Teil richtig schön jazzy sind. Es gibt fantastische Gent-Prog-Metal-Basslines und Gitarrenriffs. Der Gesang von Ross Jennings gibt einem irgendwie das Gefühl eines Zuhauses, weil man das kennt. Die Stimme kennt man schon und denkt, ah ja, das ist vertraut, schön. Und ansonsten lässt man es auf diesem Album ganz schön krachen, das hast du ja schon gesagt. Ganz schön komplex ist es nämlich geworden. Elephants Never Forget ist der Hammer und an Komplexität kaum zu überbieten. Das ist schon ein Ritt, muss man sagen.
Ja.
Alles sehr dicht. Und sehr geballt, da kommt schon einiges auf einen zu. Auch lyrisch finde ich das durchaus veritabel. Musikalisch haben wir es hier mit einer Mischung aus Yes, Dream Theater, Rush, einem Hauch Queen und auch immer ein bisschen Widersager zu tun. Schon Widersager. Auch hier so ein bisschen die Stimme und so ein bisschen dieses Hin- und Her-Geswitche zwischen diesem, in diesem Fall ja sehr metaligen, metaliges Saga nun gar nicht, aber dann wieder so schöne Melodien, das ist, hat mich ein bisschen daran erinnert zum Teil. Nun, Metal-Bands sind vielleicht die Bands, die ihre Instrumente neben Jazz- und Klassikmenschen am besten beherrschen. Und das hört man natürlich auch hier wieder. Also du lieber Scholli, die können was. Also das muss man schon ehrlich sagen, was da für Harmonien aneinander gereiht werden, das ist schon groß. Wie die ihre Instrumente beherrschen, was die hier für Rhythmen spielen, wie das alles wechselt, was aus welchem Rhythmus, in welchen Rhythmus, die von welchem Rhythmus wechseln. Und meine Güte, und dennoch schaffen Häkin es, dass dabei ein Song rauskommt. Und das ist wirklich eine hohe Kunst. Gute Synthi-Sounds, gute Gitarrensounds, alles sehr gentig produziert, soll heißen, hier werden wir eher das Exafax hören, denn echte Amps oder echte Effekte in Anführungszeichen, also eher so ein digitales Ding, denn analoge Geschichten. Und auch hier, wir hatten das schon bei Klon und bei einigen anderen Metal-Bands auch, auch hier werden mal wieder Bläser und andere Instrumente eingestreut, was mir immer sehr gut gefällt. Man bleibt also nicht beim Metal stehen. Zum Teil fand ich richtig schöne Melodien. Und dabei ist das ja nicht nur komplex, sondern teilweise ja durchaus auch noch groovy. Mhm. Das ist ja unglaublich. Vertrackt ohne Ende, spannend ohne Ende, aber zugänglich auch. Nicht ohne Ende, aber durchaus. Und so macht man dann natürlich modernen Prog, Math, Gent, was auch immer, Metal. Das ist schon sehr toll, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Nun ist auch dieses Album im Jahre 2023 erschienen und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Auch hier hätte ich mich schwer getan zwischen einem schnellen läuft und einem langsamen rennt. Aber dieses Cover gibt das extra Sternchen und es gibt ein Rent von mir.
Ja, dem schließe ich mich an. Auch ich gebe diesem Album ein Rent, weil es mich in Gänze dann doch überzeugt hat. Und weil so viele schöne Geschichten hier einfach drin sind. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe, was in diesem Album hier passiert. Vielleicht muss ich es noch 2-3 Mal mehr hören. Aber das werden wir über das Album in der nächsten Woche noch viel mehr sagen, als über dieses wahrscheinlich. Denn nächste Woche kommt Periphery und sagt, hold my beer. das wird auch nochmal sehr spannend. Aber trotz alledem ist dieses irgendwie auf eine Art auch ein sehr geschlossenes Album und deswegen gebe auch ich diesem, obwohl es ja so viele Dinge, unterschiedliche Dinge vereint, trotzdem, auch ich gebe diesem Album ein Rent. Also, wir haben gehört, Fauna von der Band Haken und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Dann sind wir mal wieder an dem Punkt angekommen, wo wir uns dem Wein zuwenden und wir fliegen gedanklich nach Frankreich, nach Bordeaux. Da sitzt überraschend das Weingut Esprit de Lis und die machen Bordeaux. Unter anderem, es ist schwer herauszufinden, was überhaupt bei Esprit de Lis passiert. Bisher ist es hauptsächlich eine Marke. Der Wein kommt definitiv aus Bordeaux, aber viel weiter bin ich da auch nicht gekommen. Sie scheinen sehr verschlossen oder sehr klein zu sein.
Ja, ich glaube, das ist glaube ich, eine Marke von diesem Versandhaus, wo das herkommt, glaube ich.
Ja, das stimmt. Abgefüllt wird es tatsächlich auch in Mainz, wie einige Weine von denen. Aber der Wein selbst kommt von Esprit de Lis, also weiß man nicht. War allerdings ganz beliebt und hat in Berlin eine Goldmedaille gewonnen. Allerdings,
ja, gut, die haben auch keine Ahnung von Wein.
Die haben keine Ahnung von Wein in Berlin. Na gut. Ich höre schon raus, was dabei mal gut, wir brauchen ja Abwechslung, ne? Das kann ja nicht immer alles nur toll sein hier. Wir haben heute ein Cuvée aus den Rebsorten Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc dabei. Und der Wein wird mit 12,5 Volumenprozenten in die Flaschen gefüllt. Also optisch finde ich es jetzt erstmal schön, ne? So dunkelrot, lila, fast schon.
Ja, ich muss schon ganz ehrlich sagen, dass da Bordeaux draufsteht, ist schon ziemlich frech. Also das muss man schon ehrlich sagen. Also das ist schon sehr ambitioniert für diesen Wein, dass da Bordeaux draufsteht. Weil das impliziert ja ein Wein, ein Cuvée. Bordeaux ist ja immer ein Cuvée. Ganz oft auch tatsächlich aus Merlot und Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc, wie in diesem Fall. Aber da hören die Gemeinsamkeiten dann auch wirklich schon auf. Ich halte diesem Wein zugute. Ich habe ihn am Mittwoch geöffnet und dachte, ach du liebe Güte. Ich hatte ihn Mittwoch probiert. Und zwar dann zum Mittag und zum Abendbrot. Also Mittagessen und Abendbrot. Und hatte ihn dann am Donnerstag zum Mittagessen nochmal versucht zu probieren und dachte, nee, das bringt nichts. Glas weggegossen, Flasche wieder weg und habe die dann auch stehen lassen und gestern auch nicht angerührt und am Donnerstagabend auch nicht. Und habe sie heute geöffnet, also nochmal wieder, ich habe sie auch umgegossen, genau, von der eigentlichen Flasche in eine andere mit Schraubverschluss Und das hat vielleicht auch noch ein bisschen was gebracht. Heute ist der schon ein bisschen angenehmer, muss man sagen. Aber wenn wir mal reinriechen, also erstmal ist der Wein relativ hell für ein Bordeaux. Also jetzt nicht tiefes Dings rot wie beim Sangiovese oder so, sondern es ist schon, ja, ist schon dunkel, aber es ist kein Pinot, aber es ist auch kein Sangiovese, es ist irgendwo so in der Mitte. So, und dann, wenn man mal dran riecht, dann riecht man auf jeden Fall erstmal Nelke, finde ich.
Ja.
Und Holz?
Ich habe vor allem Kirschen und Beeren in der Nase.
Ja.
So rote Grütze mäßig.
Ja, Kirsche, ja. Bisschen Brombeeren. Hm. Hauch Vanille. Hauch. Wirklich alles nur so ein Hauch. Was ja normalerweise den Bordeaux gerne auszeichnet, sind ja auch so mandelige, marzipanige Noten so. Hm. Die haben wir hier nur ganz im Hintergrund. Dafür ist er mineralisch, also wirklich auch Stein. Hier, also wirklich, ich habe das Gefühl, ich rieche Stein. Obwohl man Steine eigentlich gar nicht riechen kann, aber ich habe, das ist so, wenn so Regen auf so Kieselsteine, dieser Geruch. Mhm. Bisschen Seaside habe ich.
Ja, meinst du diese leichte Salzigkeit?
Ja, salzig.
Das ist schön, da muss ich gleich an so salzigen, älteren Käse denken, mhm. Also im positiven Sinne. Eigentlich ganz schön.
Ja, und ein bisschen schwarzer Pfeffer, Gewürze, die man, oder ich jedenfalls nicht ganz zuordnen kann. Und das ist das Positivste an diesem Wein, nämlich die Nase. Mhm. Das ist okay. Es ist jetzt nicht die Erfüllung aller Träume, aber es ist okay.
Ja, ich finde es nett. Also schön rund.
Ja, jetzt mittlerweile geht es. Aber er war am Anfang wirklich sehr, sehr, also das war ja, der war schon sehr edgy am Anfang.
Also ich habe ihn auch schon seit Mittwoch auf. Ich glaube, das war eine gute Idee.
Definitiv. Definitiv. Also das muss man schon sagen, also nach den 3 Tagen ist er wesentlich unaufgeregter und wesentlich balancierter auch. Der war ja komplett. Also, das war ja. Dennoch, also wir haben ja schon ein Bordeaux gehabt, also zu unserem 10-Jährigen.
Ja, das war natürlich auch, also.
Also.
Kein Vergleich.
Der ist natürlich auch 2018, okay, 5 Jahre, ja, 4,5 oder wie auch immer. Das ist natürlich für ein Bordeaux auch kein Alter. Ne?
Was brauchen die sonst?
Ja, 10 Jahre. So. Wenn er gut ist, dann geht es auch mit 8 und manchmal auch mit ein bisschen weniger, aber das muss schon ein sehr guter sein dann. Und es gibt gute Bordeaux, die nicht viel Geld kosten. Ich muss da nochmal tätig werden, merke ich schon. Das ist alles. Das ist echt zu fassen. Ja, sollen wir mal probieren?
Ja, gerne.
Ja, dann Dings hier. Santé.
Santé. Ja, nicht der komplexeste, aber ich find, also schön kräftig.
Erstmal ist der adstringierend, ne? Trockener werdend. Dann hinten raus, das lässt dann so ein bisschen nach, dieses trockener werdende. Die Nelke hat man wieder sofort. Und das Holz. Bisschen Kirsche. Leichte Säure. Bisschen kribbeln auf der Zunge, so schwarzer Pfeffer ist auch noch da. Dann hast du so auf der Zungenspitze so dieses Kirschige eben. Ja. Also es ist ein okayer Wein. Also ich frage mich nur, weiß ich nicht, also es gibt dafür für wenig Geld wirklich ganz andere Qualitäten.
Ja, teuer ist er, glaube ich, nicht. Der war so um die 10 Euro,
ja.
So weiß ich, wie ja, unsere anderen. Aber für den Preis hatten wir schon echt sehr viel komplexere und interessantere Weine.
Ja, ich gucke gerade mal nach. Mal gucken, ob ich das so auf die Schnelle finde. Nur zum Beispiel. mich das so. Da, so. Also, da gibt es ja wirklich ganz hinreißende Weine. Für gar nicht mal so viel Geld. Na gut, okay. Also wenn man jetzt ein 2,18 hat, wir bleiben mal bei 2,18. 2,16. Nee, wir nehmen 2,16. 14,94 €. So. Und der ist aber eine andere Welt. Hm. Ich sage jetzt nicht den Namen ganz bewusst. Aber ja, es ist immer so ein bisschen doof. Aber das sind so Sachen. Erstmal 2 Jahre älter, zweitens, gut, da kommt es auch immer auf den Jahrgang an, das ist natürlich auch klar. Ne? Das spielt ja auch eine ganz große Rolle beim Wein. Das ist ja nicht wie beim Whisky, wo älter gleich besser ist, sondern da kommt es natürlich auch auf das Jahr an, was nun wirklich gut oder nicht gut ist, so nach dem Motto. Da gibt es dann ja diese Spitzenjahre und dies, das. Trotzdem, selbst der 2018er von diesem anderen Weingut für 14 Euro irgendwas wert, eine andere Dimension sein einfach. Hm. Ich erinnere mich noch, ich habe mal, oh, ich war alt, war ich da? 18, 19? Ich muss irgendwie sowas in dem Dreh gewesen sein. Da habe ich das erste Mal mich getraut. Damals natürlich gab es ja noch kein Internet. Das war so ein Katalog. Und aus diesem Katalog habe ich diesen Wein bestellt. Und das war ein Bordeaux aus Saint-Emilion. Und als ich den geöffnet habe, weil ich so neugierig war, da kam mir ein Duft entgegen. Ich war total verzaubert. Sowas Mandeliges, sowas, also total schön. Sowas Komplexes auch. Und der war auch gar nicht so teuer. Den gibt's heute noch. Der ist auch heute noch gar nicht so teuer. Also das Weingut gibt's heute noch. Das Chateau, das sind ja mehr Chateaus. Ne?
Ja, ja. Wein macht man nicht aus der Holzhütte.
Nee. Um Gottes Willen. Also, das ist, die sind da sowieso sehr, 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 also der Franzose an sich ist, und die Französin auch sehr konservativ, wenn es um bestimmte Dinge geht, was Wein angeht. Oh. Viel konservativer als die Italiener. Und die, ja, Weingesetze, wie alle Gesetze, eigentlich mehr so als Ratschlag sehen, den man befolgen kann, aber nicht muss. Und so, da ist man auf französischer Seite doch etwas mehr auf Tradition bedacht.
Ach ja, das hat ja beides
absolut, seine Vorzüge. Total.
Würde mich ja mal interessieren, wer so richtig die Regeln bricht und trotzdem noch vernünftigen Wein herstellt. Das wäre doch mal was
rebellischer. Ja, das macht Italien zum Beispiel Wein. Ganz gern. Mhm. Ja. Also die Landweine sind da ja mittlerweile teurer als die Herkunftsweine. Weil die Landweine ja genau das ist, was eigentlich ein Bordeaux ist. Die haben ein Cuvée gemacht aus Sachen, die sie gar nicht machen dürfen. Da unten. Und dadurch haben sie diese Erfolge gehabt, diese ganzen Dinger hier, wie heißen sie da alle? Solaia und Tignanello und Ornellaia und all dieses Ganze. Masetto und so, die mittlerweile ein unfassbares Geld kosten. Wirklich Unmengen an Geld. Und die sind entstanden aus einem Bruch der Regel.
So. Wie soll man denn auch neue Sachen erfinden, wenn man sich nur an die alten Regeln hält?
Ja, auf der anderen Seite verstehe ich natürlich die Franzosen. Wenn du im Bordeaux bist und da eben diesen, da lebst du ja auch von deinem Nimbus und von der Tradition und klar, und die Leute wissen ja, was sie kriegen und so. Auch im Burgund genau das Gleiche. Es ist nun mal so, wenn du ein Pinot in Frankreich kaufst aus dem Burgund, der ist einfach im Grunde 10-mal so teuer wie der aus Deutschland. So, weil der Name einfach so groß ist, ne? Hm. So. Es hat beides was für sich, also.
Ja.
Und was Pinus angeht, Deutschland. Wirklich. Das ist. Da gibt es wirklich kein, also was Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, diese PLV-Geschichte, diese berühmt-berüchtigte, also da ist Deutschland wirklich mit Abstand führend. Du kriegst für um die 10 Euro einen Pinot, der sich gewaschen hat hier in Deutschland. Der wirklich, wirklich gut ist. Der Spaß macht und so weiter. Schon schön. So, zurück zu diesem Wein. Ja, Ich finde den Pelz auf der Zunge.
Das habe ich gar nicht. Also so ein bisschen so eine Wärme, aber.
Ich finde ihn auch so ein bisschen immer noch so leicht edgy. Also so ein bisschen eckig, kantig, so ein bisschen, aber auf eine ungute Art. Ist okay, es ist kein schlechter Wein in dem Sinne. Aber es irgendwie passt die Säure, die nicht richtig, ist auch nicht richtig eingebunden, finde ich. Die so ein bisschen zitronig da drüber liegt. Das ist, das ist ein bisschen, das ist mir alles ein bisschen zu unausgewogen. Also zu nicht durchdacht.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Es sind alles nette Noten, aber das ist nicht mehr als die Summe seiner Teile, sozusagen. Ja.
Und das
können andere Weine besser.
Genau, und das ist eben, der Grund ist, glaube ich, dass das kein Winzer ist. Also, dass es nicht jemand ist, der sich wirklich Gedanken macht über die Jahre, wie so ein Wein sich entwickeln soll. Und was man eigentlich will, welchen Stil man verfolgt und so weiter und so fort. Das scheint mir hier das Problem zu sein, weil es nützt ja nichts, wenn du irgendwelche Sachen in irgendwelche Holzfässer füllst. Das ist alles schwierig. Und außerdem ist das natürlich auch ziemlich evil, wenn das, ich weiß nicht, was wird in Mainz abgefüllt? In die Flaschen oder in die Fässer?
In die Flaschen.
In die Flaschen.
Soweit ich weiß.
Okay. Ja, gut. Das geht ja noch. Noch schöner wäre gewesen, wenn es da auch noch in den Fässern liegt. Das wäre ja dann schon.
Ja, es ist insgesamt sehr, sehr, sehr merkwürdig, dass so wenig Infos da.
Ja, weil das hätte dann schon so Diageo-Charakter. Weißt du, so Talisker, der ja angeblich von Isle of Skye kommt. Und dann wird da nur das New Make gemacht und dann wird das New Make per Tanklaster Gott weiß wohin gekarrt und dann da in die Fässer gefüllt, irgendwo und so weiter und so fort. Ja, also ist okay. Würde ich ihn mir kaufen? Nein.
Da kann ich mich anschließen, ja. Also wenn er irgendwie an einem Abend auf dem Tisch steht zum Essen, auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen, kann man gut trinken, gerade zu was Deftigem. Aber ja, kaufen würde ich ihn, glaube ich, auch nicht. Was machen wir daraus in Punkten 1 bis 7? Weil er ist jetzt nicht irgendwie kaputt. Irgendwas Ekliges drin wäre oder so, aber er ist halt total unspektakulär.
Ja, ne? Unspektakulär, langweilig, bisschen.
Ein klein bisschen lieblos.
Ja, ja, tatsächlich. Bisschen flach auch, ne?
Ja, ja, genau. Also irgendwie, ich finde schon, da sind leckere Sachen, Noten dabei, aber ja, irgendwie flach und
nichtssagend.
Ja.
Trotzdem hat er ja keine Fehlnoten oder irgendwie sowas, hast du ja alles schon richtig gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Wein zum Essen unbedingt trinken würde. Ich glaube, da gibt es andere, die ich mir da vorstellen könnte. Aber alles gut. Wenn man irgendwie einen Abend hat mit mehreren Leuten oder so, ist das sicherlich auch eine gute Wahl oder kann das eine Wahl sein. Aber nochmal, es gibt für das gleiche Geld wirklich woanders bessere Sachen.
Ja. So. Hatten wir dieses Jahr auch schon in der Sendung.
Tja.
Ich glaube, er bekommt 3,5 Punkte von mir.
Ich würde auch sagen, das kommt schon hin, ja. Ja.
Gut, das heißt, der Bordeaux 2018 von Esprit de Lis hat 3 Punkte von der Martinsen und 3 Punkte von mir bekommen.
Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch nächstes Mal wieder 3 Alben und ein Wein.
So ist es. Wir hören Periphery mit Periphery 5. Gent is not a genre.
Und das ist wirklich zu nehmen.
Gent is not a genre. Dann gibt es Fever Ray mit Radical Romantics, auch ein sehr schöner Titel. Und P2 mit Big Tear oder Tier. Das hören wir dann. Das ist eine inhaltliche Frage. Tear oder Tier? Beides traurig, aber egal ob Big Tear oder Big Tear. Und für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es noch ein Le Grand Collins. Oh Gott. Collins, Le Grand Collins, Côte du Rhône von 2020 zu verkosten. Côte d'Oron, sehr schön.
Bis dahin, liked uns, liebt uns, besternt uns, schreibt uns, kommentiert uns, macht das alles auf den einschlägigen Kanälen, egal wo ihr uns hört und wie ihr uns hört. Besternt uns bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts, sonst wo und schreibt uns auf den Kanälen, weiß ich nicht, Instagram, Facebook, Twitter, Mastodon oder per E-Mail bei info@feuilletone.de. Feuilletone dann natürlich mit OE. Wir freuen uns. Bleibt uns an dieser Stelle zunächst einmal nichts anderes, als uns zu verabschieden und das machen zum einen
Jennifer Eichler
und zum anderen Thorsten Martinsen, der für diese Sendung auch verantwortlich war. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes, als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.